Wir kommen zum ersten Thema. An diesem Wochenende, ich hatte es schon gesagt, jährt sich eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit zum 40. Mal, der Reaktorunfall von Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion. In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 explodierte der Kernreaktor im Block 4 des Kernkraftwerkkomplexes. Dabei wurde eine große Menge radioaktiver Strahlung und verseuchter Partikel freigesetzt, die nicht nur in der Umgebung von Tschernobyl die Gegend verseuchten, sondern durch die Atmosphäre, den Wind auch in viele andere Länder Europas getragen wurden. Durch diese Katastrophe kamen nach offiziellen Angaben der sowjetischen Behörden damals 31 Menschen ums Leben. Die Internationale Atomenergieorganisation schätzt die Zahl dagegen auf insgesamt 4.000 Tote. Und es gibt auch noch höhere Schätzungen. Ein Gebiet im Umkreis von 30 Kilometern rund um das Kraftwerk ist bis heute wegen Verseuchung gesperrt. War dieses Unglück vermeidbar? Wie haben Politik und Medien damals im Ost- und in Westdeutschland reagiert? Und welche Auswirkungen sind bis heute noch zu spüren von diesem Kraftwerksunglück? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem studierten Kerntechniker Manfred Haferburg. Er hat zu DDR-Zeiten als Oberschichtleiter im Kernkraftwerk Greifswald gearbeitet. Heute lebt er in Paris und ist Berater für Kernkraftwerke weltweit in Sachen nukleare Sicherheit. Guten Abend, Herr Haferburg.
Guten Abend, Frau Arndt. Danke für die Einladung.
Wie haben Sie damals die Tage des Unglücks erlebt?
Am 26. April 1986 war ich gerade Simulator-Ausbilder im slowakischen Trnava, im Trainingsinstitut Ruje des Kernkraftwerks Jaslovske Bohunice. Und am Abend oder in der Nacht haben wir gar nichts bemerkt, es ist ja weit genug weg, aber bemerkt wurde der Fallout am nächsten Tag durch das Ansprechen der sehr empfindlichen Strahlenkontrollmonitore am Kraftwerksausgang des Kraftwerkes. Wenn ein Mitarbeiter mit dem Fahrrad gekommen war, und das machten damals einige, dann sprachen die Geräte, die sehr empfindlich eingestellt sind, mit einem Alarm an. Und das konnte sich niemand erklären, aber diese Leute waren durch den Fallout gefahren und hatten dann so ein bisschen von diesem Staub auf ihrer Kleidung, und die Geräte sind so empfindlich gewesen, und dass sie das meldeten. Ansonsten Panik war in der Gegend oder in dem Land, in dem ich war, eigentlich kaum zu spüren.
Was ist aus Ihrer Sicht da genau passiert in Tschernobyl? Wie ist es zu dieser Explosion gekommen?
Ja, in dieser Nacht sollte im Reaktor Block 4 des Kernkraftwerks ein bis dato mehrfach verschobener Sicherheitstest werden. Das ist ein Sicherheitstest, den muss man bei vielen russischen Reaktoren machen. Ich habe den auch mehrere Male bei den WWERs gemacht. Dabei will man prüfen, ob der Reaktor bei einem Stromausfall und bei einem Ausfall der Turbinen noch genügend Energie geliefert bekommt aus der mechanischen Energie der Turbinen, um die Notkühlung in den ersten Momenten aufrechtzuerhalten. Bei diesem Test kam es zu einem größten anzunehmenden Unfall, einem GAU. Das heißt, einer Zerstörung des Reaktors und einem Brand des Kohlenstoffmoderators des Reaktors. Dadurch wurde die freigesetzte Radioaktivität durch den Brand in große Höhen getragen. Das wirkte so wie ein Schornstein und verteilte sich über die Sowjetunion und über Europa. Und da entstand natürlich in Westeuropa eine Panik mit ganz erheblichen.
Sie haben gesagt, das war also ein Test, der da gemacht wurde. War das dann am Ende eine Verknüpfung unglücklicher Umstände? War es menschliches Versagen oder sozialistische Schlamperei, wie man damals ja auch gesagt hat, oder alles zusammen?
Sie haben vollkommen recht, es war alles zusammen. Es war eine toxische Mischung von allen drei genannten Gründen. Der RBMK-Reaktor ist ja nicht gerade eine zivile Konstruktion, sondern er ging hervor aus einem Reaktor, der gebaut wurde, um Waffenblut zu erzeugen. Und aus diesem militärischen Design gab es ganz erhebliche Konstruktionsmängel dieses Reaktors, als der dann für die Stromproduktion gebaut wurde. Der RBMK Reaktor Bolschoi Moschnosti Kanalni heißt das Ding auf gut Russisch, also ein Reaktor großer Leistung mit Kanälen, ist eine Art Siedewasserreaktor. Er hat kein Containment-Sicherheitseinschusssystem. Er hatte kein Druckgefäß, er bestand aus 1600 miteinander verbundenen Röhren. In jedem war ein Brennelement. Der Durchmesser dieses Monstrum-Reaktors war 12 Meter, das heißt dreimal wie ein herkömmlicher Druckwasserreaktor. Er hatte einen Graphitmoderator, das haben Druckwasserreaktoren nicht. Und daraus resultierte ein positiver Dampfblasenkoeffizient und es konnte brennen. Das sind natürlich Voraussetzungen gewesen, die sehr schwierig waren. Während des Tests wurden wichtige Sicherheitssysteme abgeschaltet. Das war im Testprogramm so vorgesehen. Also Notkühlsysteme und Notabschaltung wurden deaktiviert. Und dann gab es Fehler beim Herunterfahren des Reaktors. Der Test wurde am Kampagneende durchgeführt. Das heißt, der Reaktor hatte keine Brennstoffreserven. Und während des Herunterfahrens stoppte der Lastverteiler die Leistungsabsenkung für 12 Stunden bei 50%. Dadurch fiel in dem Reaktor durch den Aufbau der Xenon-Vergiftung die Leistung auf 1%. Der Versuchsleiter wiederum, das war ein rüder Parteifunktionär ohne ausreichende Kenntnisse der Reaktorphysik, der setzte trotz des instabilen Zustands den Reaktortest fort und bedrohte die Operateure, die mussten die Leistung des Reaktors unbedingt wieder erhöhen und dabei haben sie Fehler gemacht. Ja, und das führte dann letzten Endes zu einer sogenannten Leistungsexkursion, einer prompten Kritikalität, da zur Abschaltung und die Leistung stieg explosionsartig an und der Reaktor zerbarst in einer Explosion.
Ja, danke für diese Erklärung. So ausführlich habe ich das eigentlich noch nie so richtig gehört und auch so gut erklärt. In den letzten Tagen, da waren im Fernsehen wieder die Bilder von damals zu sehen. Die Männer, die da in das havarierte Kraftwerk reingegangen sind, die radioaktiv verseuchte Betonbrocken weggeschaufelt haben. Und die waren, ich meine, unglaublich schlecht ausgerüstet. Also die hatten zum Teil ganz dünne Kleidung an, nur eine Maske im Gesicht. Das war in vielen Fällen alles. Hatte man damals noch keine richtigen Schutzanzüge oder gibt es gar keine Schutzanzüge, die die Strahlung abhalten können?
Also die Liquidatoren konnten einem wirklich leid tun. Es waren ja nicht bloß eine Handvoll, das waren ja Tausende, die da gearbeitet haben. Es waren Soldaten, Feuerwehrleute, Bergarbeiter, Ingenieure, Zivilisten, die aufgeräumt, gelöscht, dekontaminiert und etwas gebaut haben. Und die hatten wirklich eine sehr mangelhafte Schutzausrüstung. Sie hatten Baumwollanzüge, sie hatten einfache Gummischürzen. Man hat ihnen dünne Bleiplatten über die Brust oder die Leisten gegengehängt. Sie hatten Stoffmasken oder gar keine Atem. Das war weit entfernt von etwas, was man als angemessenen Strahlenschutz sehen würde. Als Strahlenschutz gibt es eigentlich nur drei Maßnahmen. Abstand, Zeitbegrenzung und Abschirmung. Beton, Stahl, Maschinen statt Menschen. Das heißt, die guten Leute mussten Aufgaben übernehmen, die heute ferngesteuerte Maschinen erledigen. Die Sowjetunion war auf diesen Unfall überhaupt nicht vorbereitet. Dazu kam, dass die Gefahr heruntergespielt wurde und die Liquidatoren wahrscheinlich nicht mal wussten, wie gefährlich die Situation wieder war, wirklich war.
Wie war die Informationspolitik Moskaus damals? Also wie schnell hat die sowjetische Führung die Weltöffentlichkeit und auch die Nachbarländer überhaupt gewarnt?
Ja, das war eigentlich typisch für die Sowjetunion damals. Man hat mit Vertuschung, bis es nicht mehr geht, reagiert. Das heißt, es gab keine Information, keine Warnung, es gab strikteste Zensur. Es erfolgte ein Verschweigen, Verharmlosen und Geheimhalten. Und daraus resultierte natürlich ein schlechter Schutz der russischen Bevölkerung und eine Panik in den westlichen Ländern. In den östlichen Ländern Europas war das nicht so. Da war die Sowjetunion der große Held und die große Freund und da durfte so etwas nicht.
Gerade in diesen Tagen weisen Gegner der Kernenergie darauf hin, dass Tschernobyl der Beweis dafür sei, dass der Ausstieg aus der Kernkraft richtig war in Deutschland. Denn so eine Katastrophe könne sich ja jederzeit wiederholen. So ungefähr ist der Tenor. Wie sehen Sie das? Das, was in Tschernobyl passiert ist, wäre das heute in einem gut gewarteten westlichen Kernkraftwerk möglich?
Ja, das ist unmöglich, sowohl von der Physik, als auch von der Konstruktion des Kraftwerkes. Ein westliches Kernkraftwerk hat ein sogenanntes Sicherheitscontainment. Das sind diese Betonkuppeln, die Sie dann immer stehen sehen, neben dem Schornstein, wenn Sie das Kraftwerk sehen. So eine Schutzhaube hatte der Tschernobyl-Reaktor. Er hatte eine einfache Festlufthalle sozusagen darüber. Und das ist ja ein Monstrum. Ich war selbst in Kursk, da laufen noch zwei solche Reaktoren auf dem Ding gestanden, was da so vor sich hin brummt und bebt. Das ist eine Konstruktion, die auch anders ist als unsere Reaktoren, die wir betrieben haben oder die jetzt hier in Frankreich zum Beispiel betrieben werden. Die haben keinen positiven Temperaturkoeffizienten, können nicht sozusagen prompt kritisch durchgehen, wenn die Temperatur steigt, sondern dann gehen die aus. Und wie gesagt, sie haben ein Schutzcontainment und die Sicherheitskultur in den Anlagen, die im Westen betrieben werden, ist viel stabiler. Es gibt da keine Partei- und Politkommissare, die die Mannschaft zu unangemessenen Handlungen drängen würden. Ich war ja selbst Schichtleiter und Sicherheitschef. Es gab nie irgendjemanden, der versucht hat, mich zu einer wirklich unsicheren Handlung zu drängen. Und wenn, dann hätte ich das nicht akzeptiert. Das ist im Westen ein solcher Gau wie in Tschernobyl nicht mehr.
Sagt der Kerntechniker Manfred Haferburg, der heute als Berater für Kernkraftwerke weltweit arbeitet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.